Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Elisabeth Nier, Chefreporterin der Wirtschaftswoche. Schönen guten Tag.
Hallo, Herr Frenzel.
Seit einer Stunde tagen Sie wieder, die europäischen Staats- und Regierungschefs. Wir sind ja zum Glück nur zu zweit hier im Studio, um die Themen des Tages zu diskutieren. Stellen Sie sich mal vor, wir wären 28. Würde länger dauern wahrscheinlich, ne?
Und das noch 17 Stunden lang, so wie in der letzten Runde. Und dann noch gerade aus Osaka in Japan kommt.
Ja, und
also das ist schon unter verschärften Bedingungen. Normalerweise beschleunigt das ja die Prozesse, aber diesmal anscheinend nicht.
Naja, plus noch die Übersetzungszeit, die man rechnen muss. Wir können auf Deutsch miteinander sprechen. Da sind ganz viele Übersetzerkabinen gefragt. Großes Werk Europa. Vor allem einer Frau kommt dann nach wie vor eine zentrale Rolle zu, Angela Merkel. Ob sie der gerecht wird, das werden wir unter anderem besprechen. Das große europäische Personalpaket ist noch immer nicht fertig. Fast 20 Stunden Gipfel blieben ohne Erfolg. Deswegen gibt es jetzt einen neuen. Seit einer guten Stunde tagen die Staats- und Regierungschefs wieder in Brüssel. Was kann da gelingen, was bisher nicht gelingen wollte?
Wir werden heute mit neuer Kreativität an die Arbeit gehen. Und ich glaube, dass jeder verstehen muss, dass er sich ein wenig bewegen muss. Und da sage ich jeder und jede. Und dann gibt es durchaus eine Chance. Und ich glaube, wir haben auch die Aufgabe, Ergebnisse zu finden. Und in dieser Geisteshaltung gehe ich an die Sache ran. Fröhlich und bestimmt.
Fröhlich und bestimmt. Angela Merkel vor einer guten Stunde in Brüssel beim Reingehen zum Gipfel. Mein Gast heute ist Elisabeth Nier von der Wirtschaftswoche. Ist das Merkels gesunder Optimismus und Pragmatismus? Das wäre die positive Lesart.
Ja, was soll sie sonst auch groß sagen? Insgesamt sieht sie dabei nicht gut aus. Man könnte sagen, fast egal, was da jetzt rauskommt, die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Lösung entsteht, die insgesamt so dem deutschen Wähler gefällt und auch ihrer Partei gefällt, ist ja relativ klein. Also es wird auf jeden Fall so sein, dass viele in der Union erstmal die Stirn runzeln, weil Manfred Weber als gesetzter Spitzenkandidat in der EU-Europawahl nicht zum Zuge kommt bei einem der Top-Jobs.
Das hat mich übrigens wirklich gewundert an dieser Stelle, wie schnell Angela Merkel offenbar die Idee, dass ein Konservativer, sei es Manfred Weber direkt, der Spitzenkandidat oder ein anderer, das wichtigste dieser Ämter des Kommissionspräsidenten einnimmt, wie schnell sie das offenbar abgeräumt hat und gesagt hat, kann ein Sozialdemokrat werden. Franz Timmermans.
Ja, und noch dazu mit Franz Timmermans, jemand, der zwar beliebt ist, auch viel Erfahrung hat, was für Merkel, glaube ich, immer auch ein wichtiger Faktor ist, aber doch jemand, der auch die osteuropäischen Regierungschefs sehr befremdet. Man kann ja sagen, er ist derjenige, der die Rechtsstaatsverfahren gegen die Polen und gegen Orbán forciert hat. Insofern kann man da vielleicht Sympathien in der Sache haben, aber als jemand, der da eben auch Kompromisse finden muss, der Konsens stiften soll, ist das natürlich erstens schwierig und zweitens war auch absehbar, dass so eine Personalie nicht so ohne weiteres durchgeht. Mhm. Also man fragt sich wirklich so ein bisschen, wer das alles vorbereitet hat. Ich frage mich vor allem auch, was das eigentlich für die deutsche Ratspräsidentschaft im nächsten Jahr heißt. Das ist ja hier ein Thema bei vielen in Berlin schon, so nach dem Motto, die Koalition darf nicht auseinanderbrechen, weil Deutschland ja diese riesige Gestaltungsaufgabe hat. Und nachdem es so schlecht funktioniert hat jetzt bei der Personalsuche, bin ich etwas in Sorge, dass sozusagen die Bundesregierung ihren nächsten Gestaltungsauftrag da auch nicht so toll erfüllt.
Das wäre insofern nur konsequent, weil das ist die Europapolitik dieser Bundesregierung eigentlich der letzten Jahre. Und es gibt ja jemanden, also das war ganz interessant gestern zu sehen, nach dem Scheitern dieses ersten langwierigen Versuches, als ein Emmanuel Macron mit Werbe aufgetreten ist, gesagt, wir sind gescheitert und Angela Merkel im Prinzip gesagt hat, ja, Leute, so ist es halt. Viele Interessen, die müssen wir zusammenbringen. Das ist Europa, wie es eben ist. Und ich frage mich immer, ich finde auch ein bisschen unentschieden, ist sie damit eigentlich die Realistin, die beschreibt, wie es ist und die damit vielleicht auch in der Lage ist, eher skeptische Osteuropäer und andere mit einzubinden? Oder ist das genau dieser fehlende Enthusiasmus, den wir dringend bräuchten?
Ja, also das Einbinden scheint ja nicht so richtig zu klappen. Also was man sagen kann, es ist bisher gelungen, eine richtige Eskalation mit den Italienern, mit Salvini, was man vielleicht auch hätte befürchten können, zu vermeiden. Das ist, glaube ich, aber eher was, worum sich Olaf Scholz bemüht hat, der mit denen, also jetzt, was so die Finanztransfers innerhalb der Europäischen Union angeht, Gespräche führt. Ansonsten sehe ich eigentlich nicht, dass sie da im Moment so geschickt einbindet und Zusammenhalt stiftet. Und also mein Gefühl ist einfach, Also wann, wenn nicht jetzt? Im Moment liegen die europäischen Themen so dermaßen auf der Hand, also in der Außen- und Sicherheitspolitik sowieso, also Stichwort Verteidigungsunion, in der Klimapolitik. Bei der ganzen Migrations- und Flüchtlingspolitik sind wir jetzt gerade nochmal so mit der Nase drauf gestoßen worden, wie schlecht sie eigentlich funktioniert und wie dringend es nötig wäre, eben nicht nur nationale Regelungen zu finden. Das hat ja die Große Koalition jetzt nun gerade in den letzten Tagen nochmal geschafft, dann Fachkräftezuwanderungsgesetz auf den Weg zu bringen, sondern eben auch europäische Regelungen zu vereinbaren, wo auch die Osteuropäer für gebraucht werden.
Ja, ich meine, man muss jetzt Merkel und ihrer Regierung und auch anderen zugutehalten, dass es das Bemühen darum gab, beispielsweise in der Flüchtlingspolitik eine Regelung zu finden. Und wenn wir das jetzt wieder auf das Personaltableau beziehen, ich frage mich, ob es da etwas gegeben hätte, eine Kombination, die diese auseinanderstrebende Europäische Union besser befriedet hätte als das, was da offenbar in Osaka auf den Bierdeckel oder wo auch immer rauf gemalt wurde. Denn auch ein Manfred Weber wäre ja beispielsweise für Viktor Orban ein rotes Tuch. Das hat er ja auch schon bekannt. Die Italiener spielen ihr eigenes Spiel. Und ich habe den Eindruck, wir sind in dieser Frage auch irgendwie so doof dazwischen. Wir haben so ein bisschen Demokratieprinzip, Spitzenkandidaten, aber ja auch nicht wirklich sehr ausstrahlungsstarke und kräftige Kandidaten. Wir haben so ein bisschen Landesproporz, wir haben auch ein bisschen noch Technokratie, dass man also guckt, wer kann denn diesen Job auch wirklich. Müssten wir da konsequenterweise dann auch sagen, okay, wir müssen uns stärker zum Beispiel auf das Demokratieprinzip stützen und sagen, aber dann letzter Gedanke dazu, das wäre dann auch so konsequent, dass man dann sagt, bei einer Europawahl treten dann nicht irgendwie Kandidat XY, den keiner kennt, an gegen Kandidaten ZB, den keiner kennt, sondern beispielsweise Emmanuel Macron gegen Viktor Orban. Das wäre Demokratie.
Ja, beziehungsweise wenn man schon jemand hat, wie zum Beispiel Katharina Barley, die immerhin Kabinettsmitglied war und drei verschiedene Ministerposten hatte, dass die dann nicht irgendwie so im EU-Parlament verschwindet. Also selbst diejenigen, die sagen, hey, das ist nochmal jemand, den ich kenne, gar nicht wissen, ob die irgendeine relevante Rolle dann jeweils auf europäischer Ebene haben wird. Ja, ich finde den Gedanken richtig. Also zu sagen, wenn man schon so ein Spitzenkandidatenprinzip macht, dann sollte man das möglichst auch ernst meinen und dann nicht Erwartungen wecken. Am Ende ist es natürlich immer so, dass bei Personalentscheidungen eine Mischung von ganz unterschiedlichen Motiven eine Rolle spielt. Aber das wäre jetzt eine Chance gewesen, das wirklich mal zu ändern, weil, glaube ich, auch viele, also diese Europawahl hat ja auch eine extrem hohe Wahlbeteiligung gehabt, weil viele Menschen das Gefühl hatten, das ist wichtig, da muss jetzt was vorangehen, da muss was passieren. Und das wäre auch ein Grund gewesen, bei der Personalpolitik eine Zäsur zu machen.
Glauben Sie denn, dass die Damen und Herren, die 28, da heute eine Lösung finden werden? Das war ja bisher immer die Logik der Europäischen Union. Wir konnten uns darauf verlassen, es dauert lange, auch in der Eurokrise, ewig lange Nachtsitzungen, aber am Ende stand da immer was. Ich weiß aber nicht, ob dieses immerwährende Prinzip, ob das in dieser heutigen EU noch verlässlich gilt.
Ich glaube schon, weil ja auch die harten EU-Kritiker, wie zum Beispiel Orban, keine Auseinanderdriftung der EU wollen, sondern die wollen ja eine andere EU. Die wollen eine Fortress Europe, die wollen eine starke sozusagen Abschottung der EU, zum Beispiel gegen Migranten. Die wollen aber eine ausgeprägte Transferunion trotzdem. Also es hat zwar jeder, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie die EU aussehen sollen, aber alle wollen, dass sie weiter besteht. Und dafür braucht man Personal.
Haben Sie einen Wunsch, Kommissionspräsidenten, einen Kandidaten, wo Sie sagen, das wär's oder ein Paket?
Naja, ich fand Frau Vestager sehr eindrucksvoll.
Die dänische Kommissarin, die sich mit Google und anderen angelegt hat in ja, der letzten Amtsperiode. Ja.
Absolut. Ich fand es schade, dass es keine klarere Allianz für sie gab, dass sich auch Macron so ein bisschen schwer getan hat, da wirklich Unterstützer für sie zu sammeln. Ich fand, sie hat eine gute Figur gemacht, weil sie einerseits sehr viel Gespür so für bürgernahe Themen gehabt hat und gleichzeitig kompetent ist und in der Sache drin. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Antwort so auf Populismus. Ist ja wirklich eine der wenigen Kommissare, die auch über die ganzen oder über den Brüsseler Orbit hinaus bekannt geworden sind.
Studio 9, der Tag mit, heute mit Elisabeth Nier, Chefreporterin der Wirtschaftswoche. Wir reden jetzt über die schönste Zeit des Jahres, den Sommer.
Super.
So war das immer, ne? Also, damit hat man verbunden, Sommer-Hit. Wir waren vorhin auf der Suche nach dem Sommerhit 2019. Ist wahrscheinlich noch ein bisschen früh oder hätten Sie jetzt einen Tipp?
Nee, nicht wirklich.
Okay. Und jetzt kommt natürlich der journalistische Schleier über allem, den wir darüber legen müssen, denn es beschleicht einen so ein Gefühl, als wäre diese Sommerleichtigkeit vorbei. Wir haben allerlei Hiobsbotschaften, wir haben die Hitzewellen, die wir gerade auch in der letzten Woche erlebt haben. Wir haben Waldbrände, ganz große in Mecklenburg-Vorpommern. Erleben wir sowas wie das Ende des unbeschwerten Sommers in unserer Klimazone?
Naja, ich glaube, es ist so eine Mischung. Ich glaube, bei den normalen Leuten, die sich nicht systematisch mit Klimapolitik beschäftigen, überwiegt wahrscheinlich die Freude daran, dass die Sommer wärmer werden, trotz allem immer noch.
Ja, meinen Sie auch bei diesen Hundstemperaturen, wo man eigentlich kaum noch rausgehen mag?
Nee, das nicht, aber es sind ja trotzdem einfach auch mehr angenehme Tage insgesamt. Also das ist jedenfalls das, was ich so erlebe oder der Eindruck, dass es viele gar nicht so schlecht finden, wenn die Durchschnittstemperatur in Deutschland irgendwie im Schnitt 1 oder 2 Grad, also trifft man immer noch, finde ich, diese Haltung. Aber
das passt zur Terrakotta-Fliese aus dem Manufaktum-Katalog.
Ne? Ja. Ja, und man muss ja halt dazu sagen, viele Sachen sind dann auch einfach nicht zu Ende gedacht. Also es wird ja ganz viele neue Herausforderungen geben. Was passiert eigentlich mit den Schulen? Wie gestaltet man das dann im Sommer? Also passt das vielleicht mit dem Thema Ganztagsschule zusammen und die Kinder machen dann mittags Siesta, wenn es so heiß ist? Man kann ja nicht wirklich erwarten, dass sie sich bei über 30 Grad dann konzentrieren können. Anderes Thema, das ich journalistisch gerade am Wickel habe, was ist eigentlich mit Kühlwasser von Kraftwerken zum Beispiel. Da berichtete mir heute jemand, mit dem ich wegen der Recherche gesprochen habe, dass in Flüssen im Ruhrgebiet eigentlich alles auf eine Maximaltemperatur von 28 Grad ausgerichtet ist. Also auch wie warm das Wasser sein darf, das dann wieder in Flüsse in bestimmte Mengen geleitet wird. Wenn das permanent überschritten wird, wie geht man dann damit um? Solche Dinge. Also viele Sachen, die früher angenehm waren, haben jetzt halt einen ganz anderen Duktus. Also zum Beispiel früher hätte ich mich vielleicht gefreut. Ich war jetzt am Wochenende in Schleswig-Holstein, wenn da wenig Insekten an der Windschutzscheibe kleben. Inzwischen macht man sich Sorgen. Und wenn ein Kind eine Biene sieht, dann sagt man nicht mal, oh Gott, pass auf, dass du dich nicht stichst. Sondern sagt man, ach toll,
sich, ja.
Biene.
Und pass super. Auf, dass hier nichts passiert.
Ja, ja, genau.
Ja. Die große Frage, die ja in all den Debatten jetzt dahinter steckt, ist das der Klimawandel, den wir da erleben. Wir haben ein Jahr heute Morgen im Morgenmagazin hören können vom Präsidenten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Christoph Unger, der das im ZDF sagte.
Das sind Folgen des Klimawandels. Auf der einen Seite Starkregenereignisse, auf der anderen Seite Hitzewellen und diese Dürre. Das ist eine Entwicklung, die wir sehen, der Bevölkerungsschutz als System. Aber die gesamte Gesellschaft müssen sich auf diese Folgen einstellen. Es wird häufiger zu solchen Ereignissen kommen, nicht nur in Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern, sondern bundesweit.
Der Präsident des Katastrophenschutzes sagt das wahrscheinlich, Sie haben es ja auch schon angedeutet, mit Blick auf die Kraftwerke, mit Blick auf Schulen, wahrscheinlich müssen wir unser Leben und auch unsere Infrastruktur anpassen.
Absolut. Und gleichzeitig auch dem ins Auge sehen, dass man das nur begrenzt tun kann. Also wer ab und zu mal so in der Mittelmeerregion Urlaub macht, weiß ja auch, dass in bestimmten Regionen einfach Waldbrände so zum Alltag gehören und man sich nur begrenzt dagegen schützen kann. Also in Portugal zum Beispiel im Sommer brennt es so häufig, da werden dann eben entsprechend die Wälder so gestaltet, dass das Feuer nicht so schnell sich verbreiten kann. Aber das komplett zu stoppen, ist schwierig. Und das ist ja erstmal auch eine sehr frustrierende Einsicht, wenn man bedenkt, wie unbeschwert sich unser Eins normalerweise so durch den Wald bewegen kann.
Mhm. Zumal, ich glaube, das ist auch die perfide Erfahrung, die wir gerade machen, die politisch vielleicht deswegen auch mehr mobilisiert, als man das erwartet hätte. Dieser Klimawandel, der immer irgendwie da war als Thema, der aber hier immer irgendwie was Schleichendes war, relativ weit weg oder mit ganz langsamen Entwicklungen, dass der auf einmal in so massiven Schritten kommt. Und sich jetzt, glaube ich, auch politisch die Frage stellt, haben wir denn eigentlich noch in der Hand, also klar, man kann sich anpassen, aber man kann ja immer auch noch versuchen und sollte es versuchen, die Erderwärmung zu stoppen, sodass diese Phänomene zumindest nicht noch stärker werden.
Also zumindest hat es die Leute nie so sehr beschäftigt. Ich glaube aber eben auch nicht nur so nach dem Motto, wie kann man das eigene Verhalten verändern. Das ist ja nun auch in Ihren Sendungen rauf und runter diskutiert worden. Ich habe den Eindruck, dass dazu, und das ist ja gut, jetzt auch nochmal ein größeres Interesse an technologischen Veränderungen. So, wir hatten gerade eine Titelgeschichte zum Thema Wasserstoff oder überhaupt, also was für Innovationen kann man möglicherweise unser Leben einfach weniger klimaschädlich machen. Ich fand es interessant, dass zum Beispiel Ralf Füchs, der langjährige Chef der Heinrich-Böll-Stiftung, gesagt hat, als eben Ex-Grüner oder wahrscheinlich immer noch Parteimitglied, aber nicht mehr als grünen Politiker aktiv, gesagt hat, also es ist doch komplett utopisch, dass die Mehrheit von uns auf Flüge verzichtet. Das wird nicht passieren und deswegen müssen wir eher überlegen, wie wir das Fliegen durch andere Treibstoffe, was weiß ich, technologische Veränderungen so gestalten können, dass es nicht so schädlich ist. Mhm. Also da kommt, glaube ich, was zusammen. Also einerseits ist die Industrie nach meiner Wahrnehmung viel, viel bereiter als früher, das Thema Klimaschutz selber zu adressieren. Und andererseits sind auch die Grünen und ihnen nahestehende Verbände bereit, nicht einfach nur die Selbstgeißelung des Verbrauchers zu erwarten und alles auf den Konsumenten abzuschieben, sondern zu sagen, wir müssen irgendwie beides haben, auch technologische Veränderungen.
Elisabeth Nier ist mein Gast heute. Als Journalistin haben Sie immer einen besonderen Blick auf Wirtschaftsthemen gehabt, viele Jahre bei der Zeit, seit knapp 2 Jahren als Chefreporterin der Wirtschaftswoche. Seit Jahren können Sie beobachten, wie wir alle, wie der deutsche Arbeitsmarkt boomt, immer mehr Jobs. Auch gestern wieder die Statistik, erneut ist die Zahl der Arbeitslosen gesunken, aber es gibt auch diese aktuellen Ankündigungen. Ich zähle mal vor, was hier alles sozusagen über die Agenturen so in letzter Zeit gekommen ist. Ford will in Europa 12.000 Arbeitsplätze streichen. BASF will weltweit 6.000 Stellen streichen. Siemens 3.000. Die Deutsche Bank will offenbar sogar mit 20.000 Leuten weniger auskommen. Frau Nier, sind das Vorboten der nächsten Krise?
Ein bisschen schon. Wir wissen ja alle nicht ganz genau, wie die Digitalisierung sich auf Arbeitsprozesse auswirken wird und wie viele Jobs dadurch wegfallen bei Unternehmen wie der Versicherung, wie Versicherung oder im öffentlichen Dienst oder auch gerade im Bankbereich. Liegt es auf der Hand, dass viele Tätigkeiten, die früher klassischerweise von Menschen gemacht wurden, künftig von Algorithmen erledigt werden? Ob dann die gleichen Leute andere Tätigkeiten machen, ob vielleicht in Dienstleistungen, Pflegeberufen, sogenannten Care-Berufen, wozu auch Erzieher, Lehrer und so weiter gehören, mehr Nachfrage entsteht, die das wieder ausgleicht. Da kann man, glaube ich, nur informiert rumspekulieren und im Moment nicht wirklich was wissen. Aber ich glaube schon, dass diese Zahlen besorgniserregend sind, wenn man gleichzeitig bedenkt, dass ja überall Fachkräfte gesucht werden. Also lange hatte man den Eindruck, so hat es zum Beispiel auch der Chef der Bundesagentur für Arbeit immer gesagt, die Unternehmen versuchen im Moment auf jeden Fall auch Leute zu halten, die sie nicht so dringend brauchen, weil sie am Arbeitsmarkt einfach kaum Leute finden, weil der Fachkräftemangel so groß ist. Und wenn diese Rechnung nicht mehr gilt, also wenn jetzt wirklich so Zahlen 20.000, Deutsche Bank, das ist ja schon eine sehr hohe Zahl, ist auch ein krisengeschütteltes Unternehmen in besonderem Maße, klar, aber dann hat sich wirklich doch nochmal was verändert, denn der Fachkräftemangel ist ja gleichzeitig auch immer noch da.
Ja, haben Sie denn eine Ahnung, wie man das zuordnen könnte? Also Sie haben das Stichwort Digitalisierung genannt. Das könnte ja dann ja auch bestimmte Branchen möglicherweise besonders treffen. Also ich will Sie jetzt nicht gleich als Dinosaurier bezeichnen, aber möglicherweise erleben wir da einfach auch einen Strukturwandel der Arbeitswelt.
Ja, ich glaube, es geht um zwei Sachen, die die deutschen Unternehmen, die deutsche Wirtschaft im Moment können. Muss ich einerseits so für die Zukunft gut aufstellen, also die Möglichkeiten aus der Vergangenheit, die wegfallen, durch ja sozusagen die Chancen der Zukunft zu nutzen. Da ist die Frage, wie gut sie wirklich aufgestellt sind mit ihren Produkten von heute und auch wie gut die gesetzlichen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen sind. Da kann man so ein paar Fragezeichen malen. Und das andere ist aber auch, wie resilient oder wie robust sie aufgestellt sind bei diesen ganzen weltwirtschaftlichen Verwerfungen, die wir haben.
Also wie würden Sie da so die wichtigen deutschen Branchen einschätzen? Beispielsweise die Automobilbranche ist ja ein großes Thema.
Naja, wir sind wahnsinnig verwundbar, weil die deutsche Wirtschaft so exportorientiert ist. Und ehrlich gesagt, die Automobilbranche, weil die so groß ist, ist noch gar nicht mal meine Hauptsorge, denn die kann sich eher damit behelfen, dass was nicht an Standort A produziert wird, dann vielleicht von woanders herkommt. Aber man erlebt es halt, dass bei vielen mittelständischen Unternehmen, die so Wertschöpfungsketten in verschiedenen Ländern haben, die sich überlegen müssen, wie sie mit dem Brexit umgehen, ohnehin schon, die erleben, dass jetzt möglicherweise Zölle zwischen EU und den Vereinigten Staaten ihre Geschäfte erschweren. Also das sind, glaube ich, diejenigen, die im Moment am meisten Probleme haben. Und das merkt man halt, dass da viele so von Szenarien, also beschäftigen, also dass die Szenarien da viele Leute beschäftigen, was wäre, wenn, wie geht das mit den USA und China weiter. Und da sind wir, glaube ich, erst am Anfang. Also das ist wirklich für die Wachstumserwartung der deutschen Wirtschaft eine große Unsicherheit im Moment, die man ernst nehmen muss.
Bei diesem Streichkonzert, das ich da anfangs aufgezählt habe, handelt es sich meistens um sozialverträglichen Abbau, also keine Kündigung, sondern da werden ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Teil auch mit hohen Abfindungen herausbegleitet. Was mich nochmal auf eine andere Frage bringt, nämlich inwieweit eben auch die Veränderung der Arbeitswelt, gerade Stichwort Digitalisierung, auch dazu führen kann, dass bestimmte, gerade ältere Arbeitnehmer nicht mehr mitkommen. Also dass man da von Unternehmensseite sagt, oh, das wird schwierig, die sozusagen auf dem modernen Stand zu halten. Das ist ein beunruhigender Gedanke, glaube ich, für viele Menschen, wenn man das Gefühl kriegt, da ist ein derartiges Tempo drin, dass man selber vielleicht gar nicht mehr attraktiv ist für einen Arbeitsmarkt, wenn man älter wird und vielleicht nicht mehr so schnell mitkommt.
Das ist ein Argument, das man so hinter vorgehaltener Hand schon ziemlich häufig hört, dass Unternehmen, so wie es früher auch mal war, es gab ja schon mal so eine Welle von Frühverrentung und Vorruhestand, so in den Zeiten der alten Bundesrepublik, wo Unternehmen ihre Personalprobleme so gelöst haben. Und lange hieß es immer, Deutschland hat auch eine große Stärke durch den Kündigungsschutz, weil Unternehmen dadurch quasi gezwungen sind, in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter zu investieren. Ich glaube, jetzt im Moment sind wir noch mal in einer anderen Phase, wo etliche Facharbeiter, die vielleicht dann mit einer Abfindung, mit einem goldenen Handschlag aus dem Großunternehmen rausgehen, Optionen haben, woanders zu arbeiten. Es gab ja zum Beispiel, selbst der Bundesverband junger Unternehmer hat gerade so einen Vorstoß gemacht vom Großkonzern in den Mittelstand, dass die dann eben sich vielleicht sogar frühzeitig zusammentun sollen, gar nicht erst auf die Jobvermittlung setzen, sondern sagen, wir gucken hier, ob wir Partner finden. Es wird auch mehr Leute geben, die in irgendeiner Form selbstständig als Berater schon im Rentenalter oder mit so einer Vorruhestandsregelung dann ihr Know-how in irgendeiner Form weiter nutzen können. Es ist nur die Frage, ob man da Lösungen findet, die ja auch zu den Menschen passen. Also nicht nur zum Markt und zu den Erfordernissen der Unternehmen mit Fachkräftemangel, sondern die das Ganze auch ja mit Zufriedenheit, Gelassenheit und einer gewissen Würde ermöglichen. Das sollte das Ziel sein im Moment.
Ja. Ein Ziel, das ja unterstützt wird dadurch, dass eigentlich aufgrund der demografischen Entwicklung es auch dringend notwendig ist, dass Menschen eben nicht wie in den 80er, 90er Jahren üblich früh in die Rente gehen, sondern eigentlich ja länger arbeiten.
Es wird zunehmend ein Statussymbol sein, wie früh man aufhören kann. Es gibt ja einerseits die Sehnsucht danach, möglichst früh in Ruhestand zu gehen. Es wird eine Frage sein, ob man sich das leisten kann. Wir haben bisher bei den Alten so eine künstlich homogene Situation gehabt. Alle ähnlich viel Einkommen, auch sahen ähnlicher aus, die Rentner, als früher. Und es wird in Zukunft nicht nur
beige?
Ja, und flache Schuhe und so und Haarfarben. Und es wird in Zukunft eben nicht nur eine Statusfrage sein, was für ein Auto man fährt oder ein Haus hat, sondern ob man es sich leisten kann, früh aufzuhören zu arbeiten.
In wenigen Minuten wird eine Expertenkommission, die sogenannte Baulandkommission, der Öffentlichkeit ihre Empfehlungen präsentieren, wie bezahlbarer Wohnraum entstehen kann. Ein bisschen ist schon bekannt, Elisabeth Nieger von der Wirtschaftswoche, zum Beispiel der Vorschlag, dass Kommunen Zugriff auf Bauland erhalten sollen, wenn nicht gebaut wird. Mal grob gesagt. Mhm. Gute Idee?
Also es ist schon ein sehr weitreichender Eingriff, auch wenn das in dem Gutachten, glaube ich, nur mit allen möglichen Wenn und Klauseln so drin steht. Also nur wenn ein Bauland über eine längere Zeit nicht genutzt wird und es werden eigentlich andere Vorschläge gemacht, wie vor allem die Kommunen und die verschiedenen Investoren enger zusammenarbeiten sollen. Aber man muss halt auch realistisch sehen, in der Praxis werden die moderateren Vorschläge häufig daran scheitern, dass es an Personal fehlt. In Berlin ist es zum Beispiel so einfach, dass die Behörden denen Manpower fehlt, um mehr Bauland auszuweisen, um diese ganzen Dinge voranzutreiben. Und dann landet man halt schon bei solchen doch recht harten Eingriffen. Das heißt ja, ich besitze ein Grundstück und möchte da nicht bauen und der Staat kann mich unter bestimmten Umständen zwingen, entweder das zu tun oder ich muss verkaufen. Ich finde, das ist schon ein recht weitgehender Eingriff in die Freiheitsrechte, ja, würde ich mal so sagen, wenn mir ein Grundstück irgendwo gehören würde.
Das stimmt, genau. Wenn man diese Perspektive einnimmt, dann merkt man ganz häufig, dass sich dann auch Perspektiven verschieben. So haben wir jetzt erstmal das Bild des bösen Spekulanten vor Augen, das aber auch nicht ganz falsch ist offenbar, denn und das können Sie in allen Statistiken, Sie kennen die besser als ich, sehen. Bauland, Unbebautes, ist in der Wertentwicklung besser, als dann wirklich zu bauen und Wohnungen zu verkaufen oder zu vermieten. Es gibt im Moment also wirklich gerade in den Ballungsräumen ein klares wirtschaftliches Interesse, lieber nicht zu bauen, sondern das Bauland leer zu lassen, zu warten und nach möglicherweise einigen Jahren wirklich gewinnbringend weiter zu verkaufen. Daran muss man ja ran.
Ja, man kann da zum Beispiel das gestalten, indem man einfach die Bedingungen klärt, wann der Staat da überhaupt eingreifen kann. Es ist auf jeden Fall eine viel bessere Idee, als mit Enteignung zu arbeiten. Vielleicht ist es auch ein bisschen so, dass weil einmal dieses Thema Enteignung von Robert Habeck, von Kevin Kühnert so in den Raum gestellt, schon da ist, da erscheinen dann solche Vorschläge vergleichsweise moderat, weil es geht ja nur um Bauland, noch nicht mal um Wohnungen, die schon fertig da sind.
Kleiner Einschub von einer Berliner Politikerin hier in der Regierung verantwortlich gehört, die gesagt hat, also diese ganze Debatte um Enteignung ist gerade unglaublich hilfreich, weil wir die viel moderateren Vorschläge gegenüber der Bauwirtschaft und der Immobilienwirtschaft viel leichter durchkriegen im Moment. Also
ja,
das
exakt.
Kann helfen.
Ich hatte das nicht gehört, aber genauso empfinde ich das im Moment auch. Denn also wenn man das vor ein paar Jahren gedacht hätte, der Staat zwingt die Leute zum Bauen. Aber klar, es gibt ein Interesse der Allgemeinheit daran, dass freistehende Flächen genutzt werden. Aber natürlich gibt es auch immer noch Flächen in Staatsbesitz, die nicht gebaut werden. Es gibt ungeklärte Eigentumsverhältnisse, weil die Behörden da nicht schnell genug vorangehen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, gerade in Berlin ist die Landesregierung immer sehr schnell dabei, sich neue irgendwie Zwangsinstrumente auszudenken und macht eigentlich ihre Hausaufgaben nicht.
Der Mietendeckel, der jetzt auch beschlossen wurde. Wenn wir nochmal bei der Spekulation bleiben. Es gab einen Politiker, der seit Ewigkeiten eine wichtige Figur der SPD war und noch ist, Hans-Jochen Vogel, jetzt eher als Rentner. Der hatte in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre als Bauminister dieses Problem schon erkannt, dass die Bodenspekulation, also dass der Boden an Wert schneller gewinnt als bebauter Boden, erkannt hatte, die entsprechenden Gesetzentwürfe in der Tasche. Manchmal ist es wirklich traurig, wenn man so zurückblickt und denkt, wir hätten dieses Problem in den 70er Jahren wirklich grundlegend lösen können.
Ja, das ist absolut richtig. Ich finde, das ist auch ein richtiger Gedanke im Zusammenhang mit Wien, das ja im Moment so ständig als Vorbild gepriesen wird. Wien hat ja sehr viel mehr Wohnungen im kommunalen Besitz, hat auch viel niedrigere Durchschnittsmieten und so weiter, ist also ein Beispiel für eine Großstadt, für eine Hauptstadt, die es schafft, dieses Wohnungsproblem anders zu lösen. Allerdings muss man da eben auch sagen, gar nicht überhaupt diesen deutschen Weg mit Veräußerung von kommunalem Wohnungsbestand genommen hat. Deswegen ist es auch immer so ein bisschen müßig, so dieses Vorbild zu beschreiten, weil diese Option für uns im Moment nicht so richtig besteht.
Und oder wenn ich glaube, nur sehr teuer, ne, durch den Rückkauf. Oder
teuer, und ich glaube eben auch, das ist halt auch mein Punkt mit diesem Kommissionsvorschlag, auch psychologisch teuer. Also das eine ist die Ebene, wie viel Geld man ausgibt, und das andere ist schon so ein bisschen, wie man mit Eigentum umgeht. Ja? Also ich finde, das ist schon auch ein hoher Wert, und es ist auch ein Wert zu sagen, also Leute können darauf vertrauen, dass wenn ihnen was gehört, dass das nicht einfach mal so eben zweckentfremdet wird.
Sie können darauf vertrauen, solange sie dem Grundsatz der Verfassung folgen, Eigentum verpflichtet. Ich glaube, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Wenn man feststellt, diese Verpflichtung fürs Gemeinwohl auch zu handeln, der wird nicht nachgekommen, dass dann der Staat sagt, wenn du dein Grundstück 2, 3, 4 Jahre lang nicht bebaust und auch keine Intention auf den Tisch legst, das zu tun, dann klopfen wir an und sagen, das kann nicht sein.
Ja, das ist immer die Frage, wie weit man diesen Artikel 20 auslegt und ob wirklich die Verpflichtung fürs Gemeinwohl schon da anfängt, wo man einfach irgendwie Eigentum, also ein Grundstück besitzt und damit nicht das machen kann, was man gerne möchte.
Elisabeth Nier im Deutschlandfunk Kultur. Tja, wir hatten uns, waren uns nicht ganz sicher heute. Sprechen wir eigentlich über die SPD oder sprechen wir nicht über die SPD? Seit gestern läuft ja die offene Bewerbungsphase für den Parteivorsitz. Wir hatten gesagt, na, wenn sich mal jemand meldet, kann man mal wieder drüber sprechen. Jetzt hat sich keiner gemeldet, aber eigentlich ist das auch fast schon noch ein Thema, oder? Also dass offenbar das Interesse an diesem Parteivorsitz selbst jetzt in geteilter Verantwortung so gering ist?
Ja, wobei ich den Eindruck habe, dass da schon viel im Gange ist, dass viele Leute Gespräche führen. Man soll da jetzt als Tandem auftreten. Da gucken alle so ein bisschen, wie man das früher so aus der Tanzstunde kannte, wer mit wem möglicherweise zusammen will und dann doch oder nicht und so. Und dann muss ja auch ein Verständnis da sein, ob man ein gemeinsames Konzept hat, ob man eine gemeinsame Haltung dazu hat, ob die SPD in der großen Koalition bleiben soll. Also ich glaube, ein bisschen ist es auch eine Frage der Zeit, dass es nicht so schnell geht. Ich rechne eigentlich damit, dass es am Ende doch sehr viele Bewerber geben wird, eher so aus der B-Liga, nicht die total bekannten Namen man da haben wird, was aber kein Fehler sein muss. Also ich kenne viele, die in der SPD sagen, wir bräuchten eigentlich sowas wie eine Annalena Baerbock im Moment, jemand, den vielleicht vor 2 Jahren noch nicht so viele auf dem Schirm hatten, der sich dann aber erwiesen hat. Und ich glaube, so die Sehnsucht nach neuen Leuten ist groß, aber Leute wie Giffey und Lars Klingbeil haben bestimmt auch sehr gute Chancen, da als Team zu reüssieren.
Das ist ja immer auch das Gemeine, der Wunsch der Öffentlichkeit. Sie sollen neu und unverbraucht sein, aber wir wollen sie natürlich alle auch schon komplett kennen und sie dürfen keine No-Names sein. Das ist eigentlich fast ein zu vermessener Wunsch.
Ja, absolut. Wobei es ja immer wieder die Leute, die dann wirklich Erfolg haben, bei denen ist das ja häufig so. Also bei Macron zum Beispiel war es ja so, dass der gleichzeitig als Außenseiter und als total bekannter, etablierter Politiker antreten konnte. Und ich erkläre mir auch so ein bisschen so, dass es in der Politik immer mehr Dynastien gibt. Also Sie wissen ja, ich habe mal ein Buch über Ursula von der Leyen geschrieben. Da war das eher noch so die Ausnahme, jemand, der einen Politikervater hat.
Ernst Albrecht, der frühere Ministerpräsident von Niedersachsen, ja.
Ja, aber ich begegne immer mehr Leuten, bei denen das so ist und wo auch sozusagen der Erfolg aus der ersten Generation dann auf die nächste abstrahlt. Ich hatte zum Beispiel gerade mit Jakob von Weizsäcker zu tun, der sitzt jetzt im Finanzministerium, der war Europaabgeordneter vorher, sitzt jetzt da, leitet die Grundsatzabteilung und arbeitet unter anderem eben auch an einem Konzept zur CO2-Steuer, die ja sein Vater Ernst-Ulrich von Weizsäcker, bekannter Umweltpolitiker der SPD, auch vorangetrieben hat. Und ich habe den Eindruck, sowas kommt häufiger vor.
Okay.
Als früher. Das hat auch mit diesem Drang nach Bekanntheit zu tun.
Können wir jemanden aus der Brandt-Familie vielleicht überzeugen? Das wäre ja die große Rettung.
Ja, mehr Schauspieler in die Politik.
Genau, da würden wir einen großen Schauspieler verlieren. Vielleicht wäre es ein Weg wert. Aber gut.
So wie Ronald Reagan. Es gab schon ein paar, die das so gemacht haben.
Also ich glaube wirklich, Matthias Brandt wäre jetzt an dieser Stelle die Rettung der SPD, zumindest erstmal auf.
Wow. Er wäre vielleicht ein bisschen beleidigt, wenn wir ihn mit Reagan vergleichen.
Ja, gut. Das ist gleich gestrichen. Nicht, dass er sofort wieder absagt. Aber das können wir jetzt ja aussenden.
Das war jetzt eine Einladung.
Das war die Einladung. Also ich meine, die Bewerbungsfrist läuft ja noch ein bisschen. Herr Brandt, vielleicht, wenn Sie uns hören.
Ich dachte, in die Sendung hier zu Ihnen.
Das, genau. Also machen wir es so.
Eins nach dem anderen.
Machen wir es so. Er kommt hier in die Sendung. Matthias Brandt, Sie sind herzlich eingeladen. Und dann können Sie sich erklären. Letzte Woche hat es ja Gesine Schwan hier gemacht an dieser Stelle. Also ich empfehle diesen Platz an alle möglichen Kandidatinnen und Kandidaten, kommen Sie gerne zu uns in Deutschlandfunk Kultur und wir besprechen dann, wie es aussieht und was Sie auch vorhaben, ist ja auch nicht unwichtig.
Also solange ich da nicht mitmachen muss als Gast.
Das wäre jetzt meine abschließende Frage zu diesem Thema gewesen, Frau Nia, kandidieren Sie?
Nein, ich glaube, es gibt noch genug andere Mitglieder, es gibt genug Mitglieder der SPD, die dafür in Frage kommen und verfolge das mit Interesse von außen.
Alles klar, das ist eine gute Nachricht für die Wirtschaftswoche und auch für uns hier, dann können wir Sie weiterhin auch als Gast einladen. Elisabeth Nia war zu Gast, keine Kandidatin für den SPD-Parteivorsitz, Chefreporterin der Wirtschaftswoche. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Ja, war mir eine Freude.